begrüße ganz herzlich in diesem Podcast alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir setzen fort unsere Reihe Pinchas Lapide, korrigiert Übersetzungsfehler, in den verschiedenen deutschen Bibeln. Es geht nicht um katholisch oder evangelisch, es geht um tradierte Übersetzungsunkenntnisse in allen deutschen Bibeln.
Und ich danke dir, lieber Yuval, für diese vierte Folge in der Reihe »Ist die Bibel richtig übersetzt?« Und heute geht es bei dir um das Matthäusevangelium, dort im vierten Kapitel die Verse 1 bis 11. Und das ist die Geschichte der Versuchung Jesu.
Ich will kurz vorlesen aus der Schlachter Übersetzung, damit wir einmal den Text, den Wortlaut hören. Darauf ward Jesus vom Geist in die Wüste geführt, auf dass er vom Teufel, das werden wir nachher natürlich korrigieren, vom Teufel versucht würde. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn hernach. Und der Versucher trat zu ihm und sprach: Bist du Gottes Sohn? So sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Vers 5. Darauf nimmt ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt Jerusalem und stellt ihn auf die Zinnen des Tempels und spricht zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinethalben Befehl geben, im Psalm 90, und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einem Stein stoßest. Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm: Dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. So was Verrücktes, sagt ihm der Teufel. Der sogenannte. Da spricht Jesus zu ihm: Hebe dich weg von mir, Satan! Denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe, Engel traten hinzu und dienten ihm. Darüber will ich heute sprechen, liebe Freunde von Rickle von Yuval. Eine berühmte Stelle gleich schon am Anfang des Wirkens Jesu in Matthäus 4. Und wir wollen darüber sprechen, was das bedeutet. Erstens mal wollen wir klären, Sie können gern aufschreiben, so Sie nicht bügeln und nicht am Steuer sitzen. Es gibt keinen Teufel. So fängt die Geschichte an. Es gibt keinen Teufel im Judentum. In der Karikatur, die die katholische Kirche ursprünglich vornahm, in den großen Bildern des Mittelalters, die Sie kennen, den gibt es nicht. Es gibt nur einen sogenannten, der hier auch erwähnt wird, Satan. Das Wort Satan, Sie sehen, ich spreche es anders aus, ist der Verhinderer. Es ist nicht einmal der Versucher, sondern es ist der Verhinderer. Wenn Sie es bitte notieren, da fängt schon eine wichtige Korrektur an, die meinem Vater sehr, sehr, sehr am Herzen lag. Satan ist nicht ein Versucher. Er ist streng genommen nicht ein Verführer, sondern es ist eine Kraft, von der Goethe im Prolog im Himmel sagt, eine Kraft, die stets das Böse will und doch das Gute schafft. Stets das Böse will und doch das Gute schafft. Der Satan kommt, der Satan, der Hinderer. Bube übersetzt ihn zu Recht mit Hinderer, Verhinderer in die deutsche Sprache. Es ist eine Kraft, die uns ständig, Juden oder Christen, in etwas Negatives verführen will, aber dazu führt, wenn wir in unserem Glauben beständig sind, immer mehr in die Hände Gottes getrieben zu werden. Den Satan haben Sie schon an einigen Stellen der Bibel gehört, zum Beispiel bei Bileam. Bileam in Numeri 21 wird von einem Satan eingeholt. Das heißt, es ist ein Engel Gottes, der ihm als Hinderer auf dem Weg stand, auf dem sich Bileam, der Zauberer, der heidnische Zauberer befand, um nach Moab zu reiten und dort die Juden zu verfluchen. Und da kommt ein Engel, der genannt wird ein Hinderer. Das heißt, Sie sehen, es sind durchaus Engel, durchaus Boten Gottes, Malachim, Mem, Lamed, Aleph, Kaf, Yud, Mem, Sofit. Es sind Boten Gottes, die Gott selbst sendet, um uns zu hindern, sprich herauszufordern, dem Negativen gerade nicht zu gehorchen, sondern Gottes Stimme zu gehorchen, die hinter der Negativität herausstrahlt. Und so erscheint dem Bileam, der auf der Eselin reitet, dieser Hinderer in Gestalt eines ganz gewöhnlichen Engels, der Bileam daran hindern will, seinem Vorhaben nachzugehen, die Kinder Israels zu verfluchen und zu vernichten. Hört man mich? Rigliff, hört man mich? Rigliff? Rigliff? Hört man mich? Die Kamera, Moment, wo ist die Kamera? Nein, 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 Moment. Ja. Ich will nur schauen, ob ich die überhaupt sehe. Wo sehe ich denn hier eine Kamera? Ist das die Kamera hier? Jetzt habe ich dies. Ach so, Entschuldigung. Ja, ich habe Entschuldigung. Ja, jetzt sehe ich's. Ich habe jetzt gedrückt, ausgeschaltet. Hast du? Ist okay? Okay, soll ich fortfahren oder soll ich nochmal anfangen? Soll ich nochmal anfangen, komplett? Okay. Liebe Freunde und Freundinnen von Rigliff und Juval, heute vierte Sendung. Aber jetzt nimmt er auf. Nimmt er auf. Okay, liebe Freunde und Freundinnen von Rigliff und Juval, wir arbeiten heute an der vierten Sendung, nämlich Korrekturen, die Pinchas Lapide, dessen 100. Geburtstag wir dieses Jahr zelebrieren. Korrekturen im Ersten Testament, im Zweiten Testament. Welche Stellen bedürfen, unabhängig davon, ob sie katholisch, evangelisch oder freikirchlich sind, einer dringenden Korrektur, weil sie über Jahrhunderte missverstanden wurden? Dazu will ich heute besprechen Matthäus 4, Verse 1 bis 11, Jesu Versuchung in der Wüste. Da gibt es nämlich einige Stellen, die dringend korrigiert werden müssen, um eines besseren Verständnisses willen. Ward Jesus vom Geist in die Wüste geführt, auf dass er vom Teufel versucht würde. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn hernach. Und der Versucher trat zu ihm und sprach: Bist du Gottes Sohn? So sprich, dass diese Steine Brot werden. Er beantwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Darauf nimmt ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm: Bist du Gottes Sohn? So wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinethalben Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stießest. Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Und spricht zu ihm: Dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Spricht Jesus zu ihm: Hebe dich hinweg von mir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe, Engel traten hinzu und dienten ihm. Rigliff, hörst du mich? Hallo? Wunderbar, danke. Ich wollte nur sicherstellen, dass ich gehört werde. Ich bin ja in Israel, liebe Freunde und Freundinnen. Im Pesachfest, genau, und ich wollte sicherstellen, dass Sie mich hören. Mitten aus dem Pesachfest darf ich heute die vierte Sendung ausstrahlen. Liebe Freunde, den Teufel gibt es nicht. Erste Korrektur mit dem Rotstift. Bitte, es gibt keinen Teufel, es gibt nur den Hinderer. Der Satan, Sin Tet Nun, ist ein Begriff, der in der Bibel häufig vorkommt. Schon bei Bileam in Numeri 21, als die Versuchung an Bileam erging, die Juden zu verfluchen und er auf einer Eselin saß, kommt ihm ein Engel entgegen, der ihn daran hindern will, seinem Weg nachzugehen und die Juden zu verfluchen. Da wird der Begriff Hinderer benutzt. Auch David erlebt einen Hinderer, der ihn daran hindern will, Gott zu dienen, indem er das Volk zählt in 2. Samuel 22, obwohl er das nicht darf. Gott will nicht, dass das Volk gezählt wird. Und Gott setzt ihm eine Probe, eine Herausforderung aus, in Gestalt des Satan, einer Engelkraft, die ihn einfach verführen oder manipulieren will, damit er Gott nicht dient, dennoch aber die Kraft mobilisiert, Gott zu dienen. Das heißt, wir setzen den Rotstift an und betonen, es ist nicht der Teufel, den die katholische Kirche über Jahrhunderte porträtierte und der dann von der evangelischen Kirche übernommen wurde. Es gibt keinen Teufel. Es gibt keinen Teufel in dieser pervertierten Form der Gestalt, die wir kennen in der großen abendländischen Malerei. Sondern es gibt nur den Hinderer, wie Martin Buber ihn übersetzt. Dieser Hindere, typisch jüdisch, greift Jesus an. 40 Tage, 40 Nächte kennen Sie ja auch, war Moses am Berge Sinai und ebenfalls Elia am Berge Sinai, der damals Horeb genannt wurde. Und er ist in bitterer Verfassung, der Versucher, ein Engel, wie gesagt, der ihn verhindern will, ihn herausfordern will, seine Kräfte zu zeigen und nicht dem Menschen, sondern Gott zu dienen. Dieser versucht ihn, provoziert ihn und tritt dreimal, übrigens klassische Zahl der Transformation, die Zahl 3 kommt immer vor. Wir haben hier zwei typische Zahlen in unserer Geschichte. 40 Tage, 40 Nächte ist immer die Zahl, wenn Sie an die 40 Jahre in Wanderung durch die Wüste denken, eine Zeit der Reifung. Darum bleibt Jesus natürlich gut jüdisch, 40 Tage und 40 Nächte in der Wüste. Typisch jüdisches Motiv. Wüste, die Kinder Israels waren in der Wüste, Elia war in der Wüste, Mose war in der Wüste, Mose war am Berge Sinai, 40 Tage, 40 Nächte, Elia am Berge Sinai. Kurzum, es werden lauter jüdische Elemente genommen, die in einem jüdischen Kontext passen, nämlich Versuchung nach, auf die jüdische Art, nenne ich das. Versuchung, Herausforderung auf die jüdische Art, wie ich es nenne. Das heißt, Jesus wird versucht, wird herausgefordert, wie ich es nenne, und er besteht dreimal. Drei, die typische Zahl bei Jesus. Am dritten Tag ist er auferweckt worden, hatten wir ja kurz ihr Paschafest am dritten Tag. Petrus verleugnet seinen Herrn dreimal. Drei ist die Zahl der Tage, die wir Juden vor Schavuot einzuhalten hatten, um uns vorzubereiten auf das Fest der Vergabe der Tora. Eine wichtige Transformationszahl. Und er fragt ihn, Gottes Sohn, wir müssen auch zu Gottes Sohn heute sprechen. Gottes Sohn ist im jüdischen Sinn ein Ausdruck eines tiefgläubigen Menschen, wenn Sie das bitte notieren. Wenn hier steht, Ben Elohim, denken viele Christen, was ursprünglich nicht mitgeschwungen hat, mitgewirkt hat, an die Exklusivität, an den Teil der Trinität Gottes durch Jesus. Es ist aber nicht so intendiert in den ersten Jahren des Evangeliums, als noch von Trinität keine Rede war. Sondern Gottes Sohn, ich bin auch ein Sohn Gottes und meine Frau ist eine Tochter Gottes und Rickleff ist ein Sohn Gottes. Es ist Ausdruck eines tiefgläubigen, Gott hingegebenen Menschen. Ich wiederhole, Gottes Sohn hat keinerlei christologisch-trinitarische Bedeutung in diesem Sinn, sondern ist ein Ausdruck eines tief Gott hingegebenen, eines tief Gott hingegebenen Mannes, der den Willen Gottes auf Schritt und Tritt praktiziert. Und dieser Mann Gottes, dieser ehrfürchtige, demütige, so nimmt sich das im Hebräischen aus, das ja ursprünglich dahinter stand, Ben Elohim, dieser tiefgläubige Mann wird verführt von einer Engelkraft in Gestalt einer negativen Energie, eines Verhinderers. Hör zu, sorg, wenn du sprichst zu diesen Steinen, bist du Gottes Sohn, du sprichst zu diesen Steinen, dass sie Brot werden. Er will ihn verführen zu Magie, zu primitiver Magie, der Hinderer. Und Jesus, der wirklich Gottes Sohn ist, im jüdischen Sinn ein verbundener, demütiger Mann Gottes sagt, nein, ich mache das nicht. Es kommt nicht in Frage. Und wir sehen, dass er mit argumentativen Worten Gott dem Verhinderer begegnet. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, steht in Deuteronomium, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Das heißt, er sagt ihm, ich werde keine Magie betreiben. Jesus wird dargestellt von Matthäus, einem Juden, als ein zutiefst im Judentum verankerter Mann, der die Tora kennt und nicht bereit ist, im Entferntesten Magie zu betreiben. Die Solidität des Juden Jesus wird durch diese dreimalige Herausforderung pointiert. Das Wort Gottes ist für mich verbindlich und ich bin nicht bereit, sagt Jesus, dem Hinderer, dem Satan, Satan, Sintet nun, dem Verleumder und dem Verführer, dem Verzerrer zu gehorchen, sondern ich gehorche nur Gott alleine und gebe mich keiner Magie hin. Das ist die Konstruktion dieses tiefengläubigen Mannes, der nicht bereit ist, sich manipulieren zu lassen durch negative Kräfte, die jedem innewohnen. Das Judentum sagt, dieser Satan, und der wird ja in der Bibel oft erwähnt, kann jeden Menschen befallen. Einen König, David zum Beispiel, aber auch den Bileam, den vorhin erwähnten Zauberer der Moabiter, der gebeten wird vom König der Moabiter, die Juden zu verfluchen mittels dämonisch-okkulter Praktiken. Und Gott verhindert ihn. Gott verhindert ihn daran, indem er ihm förmlich Worte in den Mund legt, die aus dem Fluch des Bileam einen Segen machen. So groß ist Gott, der das Negative zwar freilässt, Freiraum gibt, aber in der letzten Minute dafür sorgt, dass das Negative in etwas Gutes verwandelt wird, wodurch ja die Kraft des Menschen umso mehr gestärkt wird. Bileam wird gestärkt aus dieser Situation, weil er sich gegen seinen eigenen Willen für Gott bekennen muss, so dass das Negative in ihm eine enorme Verbundenheit mit Gott auslöst. Vers 5, darauf nimmt ihn der Teufel, der Satan, weiter in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels, der Tempel stand hier, das Heiligtum, und spricht zu ihm, bist du Gottes Sohn, wieder Gottes Sohn im jüdischen Sinne, muss korrigiert werden, hat keine trinitarisch keine trinitarisch-christologische Bedeutung, sondern die Bedeutung eines gläubigen, zutiefst bekennenden Juden, der hier vom Hinderer gezielt beim Namen benannt wird. Der Hinderer benennt ihn mit diesem Namen, weil er weiß, dass das seine größte Stärke ist. Die größte Stärke dieses Juden Jesus, dieses Juden, der die Erlösung verkörpert, benennt, ist Gott zu dienen auf Schritt und Tritt und nicht durch Magie und Okkultismus verführt zu werden. Und so sagt ihm der Satan in seiner Verblendung, wirf dich hinab auf den Zinnen, von den Zinnen des Tempels in Jerusalem, denn du kennst ja das Zitat aus Psalm 90, er wird ja seinen Engeln schon befehlen und sie werden dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einem Stein strauchelst. Hier passiert wieder etwas Interessantes. Warum gerade dieses Zitat? Weil der Hinderer, der eine Engelgestalt war, die eine negative Kraft ausstrahlen musste, um das Gute in Jesus zu bewirken, ihm zeigen will, hör zu, da ist doch das Zitat, das du kennst von König David, 1000 Jahre vor Jesus. Und dieser David sagte, es kann mir ja gar nichts passieren, ich werde immer von einem Engel getragen, dass mir nichts widerfahren möge. Dieser Engel wird ja hier genannt, der Engel, der Bote Gottes. Gott schickt ja seine Engel, seine Boten. Das ist ebenfalls eine Anspielung auf diesen Engel, auf diese Kraft, die ja Jesus herausfordert. Und Jesus weiß, dass dieser Satz nicht gegen ihn gerichtet werden kann, sondern für ihn. Sondern er sagt sich, du wirst deinen Gott nicht versuchen. Wenn du mir, Satan, einen negativen Satz zuordnest, werde ich dir zeigen, wie bibelfest ich bin. Hier wird die Bibelfestigkeit des Jesus herausgefordert, getestet. Nämlich, ich kenne meine Bibel, sagt er ihm. Und ich weiß, dass dieser Satz nicht gegen mich gerichtet werden kann. Ich weiß, dass Gott mich behütet. Aber ich muss ihn dazu nicht herausfordern. Ich muss nicht eine Situation konstellieren, in der ich mich in Gefahr bringe, damit ich dann sehe, wie Gott mich behütet. Dieser Mangel an Glaube, den Jesus damit karikiert, wird hier zum Ausdruck gebracht. Jesus ist nicht bereit, sich in eine Gefahr zu bringen, damit er weiß, respektive erlebt, dass er von Gott gerettet wird, wenn er von den Zinnen des Tempels runterspringt. Sondern er sagt sich, ich habe noch ein viel größeres Gebot von Gott bekommen. Das heißt, dieser Satan erreicht genau das, was er erreichen will im tiefsten, liebe Freunde und Freundinnen, nämlich die Glaubenskraft des Jesus zu mobilisieren und zu reaktivieren. Die Glaubenskraft dieses Gottessohns, dieses richtigen, im jüdischen Sinn verstanden Gottessohns, wird verstärkt multipliziert, indem Jesus alle Kenntnisse, die er aus der Tora hat, und die sind sehr groß, aktiviert und dem Satan, dem Hinderer, sagt, du kannst mich nicht überzeugen mittels Manipulation geheiligter Texte. Du kannst mich nicht manipulieren durch die Kraft deiner Negativität, indem du Sätze gegen mich und gegen Gott manipulierst, um mich zu einem Abfall gegen Gott zu zwingen. Das wird dir nicht gelingen. Sondern er sagt ihm, ich bin bibelfest, ich bin sehr bibelfest. Und das will ja der Engel herauskitzeln, herausprüfen, herausfordern, indem er ihm sagt, was machst du jetzt, wenn ich dir dieses Zitat aus dem Psalmen bringe? Und er sagt, ich habe noch ein viel besseres Zitat. Nämlich ein Zitat aus Devarim, Deuteronomium. Du wirst deinen Herrn nicht, schlange doch nicht, du sollst deinen Herrn, das möchte ich auch korrigieren, du wirst deinen Herrn nicht versuchen. Wenn wir das bitte, ich habe das schon mal angesprochen, wann immer die Bibel, die Übersetzungen, die sie kennen, alle sprechen, du sollst, bitte sie deutlich den Rotstift anzusetzen und zu schreiben, du wirst den Herrn, den Gebieter, deinen Gott nicht versuchen. Bitte gewöhnen Sie sich an, sich zu lieben, nicht von du sollst, weil es hier nicht ein Polizistengott ist, der uns drangsaliert, sondern ein Gott ist, der uns mitteilt, wenn du wirklich an Gott festhältst, wirst du etwas tun, was dir innewohnt. Und darum bitte nicht, du sollst den Herrn nicht versuchen, sondern du wirst den Herrn nicht versuchen. Es gibt kein Sollverb. Es gibt keine Modalverben im Hebräischen. Du sollst, du musst, du kannst, du darfst. Es gibt es einfach nicht, weil das Judentum dazu viel zu klarlinig ist, nämlich du wirst einfach etwas tun, nicht du sollst es tun, sondern du wirst es tun. Wenn du spürst, dass Gott dich motiviert und Gott in dir wohnt und Gott dich auf Schritt und Tritt geleitet, dann kannst du gar nicht anders, als nur Gott zu dienen, ohne einer Negativität zu gehorchen. Und das ist dasjenige, was Hebräisch natürlich heißt. Du wirst deinen Gott nicht versuchen. Steht da. Du wirst ihn nicht versuchen. Du wirst es einfach nicht tun, weil es dir innewohnt, so etwas nicht zu tun. Das ist solch eine Blasphemie, die dich einfach abstößt. Das muss nicht erst angeordnet werden. Du wirst es intrinsisch, inhärent, dir innewohnend nicht tun, weil es dich abstößt. Und genauso bitte ich sie stellen, wie du sollst den Sabbat halten, zu ersetzen ihn, du wirst den Sabbat halten, den Schabbat, oder du wirst die 7 Tage Pesach, in denen ich mich gerade befinde in Israel, du wirst sie einhalten, weil es dir ein Bedürfnis ist, weil es ein Verlangen in dir ist, nicht weil irgendeine Polizei oder ein Polizeigott es dir aufdrängt. Wiederum nimmt ihn der Teufel, der Satan, mit auf einen sehr hohen Berg. Berg steht immer natürlich für die Präsenz Gottes. Denken Sie an den Berg Sinai, denken Sie an den Berg der Verklärung. Kennen Sie ja aus dem Zweiten Testament, das ist ein typisch jüdischer Begriff für die Erhabenheit Gottes. Er bringt auf einen hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt, wieder Verführung und Pervertierung und ihre Herrlichkeit. Und sagt ihm, schau her, mein lieber Jude, du Gottessohn im jüdischen Sinn, dieses will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Denn die schlimmste Versuchung, wenn Sie wollen, die schlimmste Manipulation, Götzendienst pur. Satan merkt, dass er zweimal abprallt und zweimal Jesus nicht nur schwach werden lässt, sondern stärker werden lässt, liebe Freunde und Freundinnen. Jesus, Joshua, der schöne Name Joshua, hier in Israel geläufig unter Jeshua, wird umso stärker. Jesus ist gefestigt im Judentum und lässt sich nicht abbringen von solch einer Scharlatanerie, von solch einer Quacksalberei eines Satan, eines Inneres. Und nun versucht der Satan es auf die stärkste, auf die perfideste, auf die perverseste Art, indem er sagt, bete mich an, schmeiß dich vor mir hin, praktiziere widerlichen Götzendienst. Und Jesus sagt ganz klar, was in 10 Geboten steht, und hier korrigieren wir auch nicht, du sollst den Herrn deinen Gott anbeten, du wirst den Herrn deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Das ist das zentrale Gebot. Ich bin dein Gott, und das ist das erste Gebot, und das zweite Gebot, du wirst nicht den Namen vergeblich nennen, du wirst deinem Gott dienen. Das heißt, in die streng um die ersten drei Gebote greift Jesus auf, indem er sagt, du wirst den Herrn, deinen Gott, den unsichtbaren Schöpfer Gott, anbeten und ihm allein dienen. Die Idee der ersten Gebote, Loye, Anochi Hashem, Loye, Lotisa, die rafft dieser brillante Jude, der wahre Gottessohn im jüdischen Sinn, der sich Gott total hingebende Mann, der keine Kompromisse duldet, der sich resistent zeigt gegenüber negativen Kräften, die ihn herausfordern wollen. Er sagt, du kannst mich nicht verführen. Ich bin unverführbar, unverführbar, unverführbar mit allen Sprüchen, die du mir da kündest, die wahrscheinlich gar nicht bewahrheitet werden, sondern nur Schaumschlägerei sind. Ich diene meinem Gott. Und nur meinem Gott werde ich dienen. Und mit dieser Unerbittlichkeit, liebe Freunde und Freundinnen, ich liebe Jesus, weil er mein Judenbruder ist, der mit mir Pesach gefeiert hat. Jetzt darf ich in Israel wieder feiern, 2022. Dieser Jude ist ein Vorbild, auch für Sie natürlich, durch seine Unverführbarkeit, durch seine Unerbittlichkeit gegenüber Negativität und Okkultismus. Und da, Vers 11, verlässt ihn der Satan. Und siehe, und jetzt müssen wir auch noch etwas korrigieren, Satan verlässt ihn, die negative Kraft zieht ab, merkt, dass sie nichts ausrichten kann, sondern das Gegenteil, liebe Freunde, und Rickleff eintritt, nämlich Jesus wird umso bibelfester. Und das ist das jüdische Prinzip dahinter, das möchte ich Ihnen rüberbringen heute, dass der Satan gar nicht genug negativ sein kann, um einen Juden noch tiefer in das Judentum hineinzubringen. Ein wahrhaft gläubiger Mann, wie zum Beispiel Abraham, der ja auch versucht wurde, denken Sie an Genesis 22, und Gott versuchte Abraham, indem er ihm auftrug, nimm deinen Sohn, deinen Besten und opfer ihn auf dem Berge Moria mir zum Opfer. Da steht ja auch, und Hashem Nisa, nun Samechei für die Hebräer unter uns. Und Abraham sagt, ich mache es, weil ich genau weiß, dass im letzten Moment Gott kommen wird und mich daran hindern wird, im wahrsten Sinne des Wortes, lieber Rickleff, verhindern wird, dass ich meinen einzigen Sohn auf Berge Moria schlachte, auf den ich so lange gewartet habe. Das heißt, Sie sehen, große Juden, und ich stelle hier gleich Jesus, Jeschua, mit Avraham Avinu, mit Avraham und so weiter, ich stelle ihn gleich, weil ich weiß, dass dieser Jude weiß, er kann sich nicht verführen lassen. Er ist resistent, er ist einfach resistent gegenüber nichts sagende, nur schaumige Formulierungen einer negativen Kraft, die in ihm das Gute, das Tiefe herausfordern will. Nochmals, wie Goethe es ja Faust sagen lässt, in diesem sehr schönen Satz in Goethes Faust, in dem Mephisto vorgestellt wird, der sogenannte Teufel, der dort auch nur ein Satan ist, tief gesprochen, in Goethes Faust, ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und doch das Gute schafft. Das ist eine tolle Definition von Deutschlands größtem Sohn, Johann Wolfgang von Goethe, nachzulesen in Goethe Faust Teil 1. Nämlich nochmal, ich bin ein Teil von jener Kraft, sagt Satan, die stets das Böse will und doch das Gute schafft. Und dieser Satan, wie gesagt, heutige Lektion, ist nicht irgendein Teufel, der da vorbeikommt, wie er im Mittelalter dargestellt wurde, mit einem Riesenschwanz und mit Riesenhörnern und mit einem Riesendreizack auf dem Spieß und mit ekelhaftem riesigen Körper. Kennen Sie aus der mittelalterlichen Ikonografie die Darstellung von Heiligen und von der sogenannten Hölle, die ja auch nicht existiert. Es gibt keine Hölle, sondern es gibt nur das Gehinnom, das Sheol, Shin Alepha Flammen. Es gibt keine Hölle und nicht den Höllenfürsten, den Teufel, sondern es gibt nur einen großen Bereich, den wir das Fragezeichen nennen, Gehinnom oder Sheol von Fragezeichen. Wir wissen nicht, was dort passieren wird, aber wir benennen es nicht mit Hölle, Das ist auch eine falsche Übersetzung, sondern wir nennen es mit dem großen unbekannten Bereich. Der große unbekannte Bereich, auch Jesus, selbst wenn er von der Hölle im Deutschen spricht, meint nicht die Hölle, die das Christentum porträtierte, sondern meint diesen großen, unsagbaren, unfragbaren Bereich, den wir Juden in der Bibel immer mit Sheol, Shin Aleph Vav Lamed, bezeichnen. Und jetzt eine wichtige Stelle, die ich persönlich hinzufüge über die Arbeit meines Vaters hinaus, was ich ja immer wieder mache. Da verließ ihn der Teufel und siehe, Engel traten hinzu und dienten ihm. Und dieses Engel traten hinzu und dienten ihm, möchte ich als auf Gott bezogen verstanden wissen, nicht auf Jesus. Ich habe lange über diese Stelle nachgedacht. Engel, hier werden ja deutlich die Engel genannt, was mir die Affinität ja zeigt zwischen dem Teufel, der ja auch ein verkappter Engel war, ein Engel mit negativer Kraft, ein Advocatus Diaboli, wie er in der griechischen Mythologie genannt wird, ein Rechtfertiger des Negativen, der aber selbst ein Engel ist, und der dargestellt wird als eine Kraft, die in die Engelgestalt kommt. Darum, weil ich mich gefragt habe, warum steht dieser Satz zum Schluss hier in Vers 11, ich bin ein Teil von jenen, Entschuldigung, warum steht in 11 da und Engel dienten ihm, nachdem ja der Teufel hier genannt wurde? Was bedeuten hier die Engel, die hier genannt werden? Und daraus leite ich ab, dass dieser Teufel nichts weiter ist als ein Engel, der in ein Teufel, eine negative Kraft, die in Engelgestalt auftauchte. Die in Engelgestalt auftauchte. Das heißt, da verließ ihn der eine Engel, möchte ich Ihnen als Ihr Fachmann sagen, und andere Engel traten herzu. Da verließ ihn der eine Engel in Gestalt eines negativen Engels, gibt es ja, der sogenannte Advocatus Diaboli im Gegensatz zum Advocatus Angeli, eine negative Kraft, die Sie auch übrigens von Hiob kennen. Ganz kurzer Sprung zu Hiob, Sie kennen ja Hiob 1. Da wird ja auch gegen Hiob ein wunderbares Szenario entfaltet, in dem die Engel und Satan, nicht der Teufel, Hiob 1, bitte nachlesen, aufgeführt werden. Heilige Schrift. In Hiob erscheint ebenfalls die Kongregation, in Anführungszeichen, der Engel und des Satan, der dort eine ganz gewöhnliche Figur innerhalb der gesamten Engelschar ist, die vertreten, um gegen Hiob zu polemisieren, respektive zu antagonisieren. Und dort ist auch der Satan, ganz klarer Satan, der eine ganz kleine Nummer ist, die bekommt von Gott eine Sprechstunde, darf dort vorsprechen und Gott sagt ihm, weißt du was, du darfst gegen Hiob dich austoben, aber darfst ihm nicht das Leben nehmen und mal sehen, wer stärker ist. Bist du stärker, indem du ihn verführst, abzuglauben mir, oder wird sein Glaube dadurch gestärkt werden? Und was passiert natürlich? Gott sei Dank, der Glaube Hiobs wird am Ende gestärkt und Satan zieht mit eingezogenem Schwanz davon und verschwindet und kein Mensch hört wieder was von ihm. Diese gleiche satanische oder Satan-Bedeutung, wie Sie sie in Hiob 1 finden, diese Untergeordnetheit gegenüber Gott, diese demütige Untergeordnetheit und diese Angewiesenheit auf Gottes Erlaubnis etwas zu tun, haben wir hier auch. Nochmal Vers 11, da verließ ihn der Teufel, da geht weg, ganz brav wie seinerzeit bei Hiob. Der Teufel merkt, sprich der Satan merkt, ich habe verloren, gegen den Mann komme ich nicht an, da beiße ich ja auf Granit. Der Mann ist viel zu fest in Gott gegründet, nämlich unser Jesus, und seinerzeit bei Hiob auch. Und er geht brav weg, verschwindet von der Bühne der öffentlichen Auftritte, wie sie es damals bei Hiob auch kennen. Wir hören kein Wort mehr von Satan, nachdem Hiob die schwere Versuchung, die schwere Herausforderung der Leidens Situation überwindet und umso gestärkter herausgeht, ist von Satan kein Wort mehr. Satan verschwindet, stürzt sich wahrscheinlich selbst von den Zinnen des Tempels, weil er versagt hat. Und Hiob, der von ihm Angegriffene, siegt. So haben wir es hier auch. Und zusätzlich möchte ich sagen, hat Matthäus einen brillanten Schachzug gefahren, nämlich indem er sagt, da kommen noch weitere Engel hinzu, wie bei Hiob, möchte ich sagen. Engel treten hinzu und dienten ihm, ich möchte sagen Gott, und zwar ausdrücklich Gott. Denn Jesus braucht keine Engel, die ihm dienen, aber mitnichten. Jesus sagt ja selbst von sich sein Leben lang, ich diene den anderen, ich will nicht bedient werden. Und diese Stelle möchte ich Ihnen heute unbedingt schenken, nämlich in 4,11. Die Engel traten hinzu und dienten ihm. Und dieses ihm beziehe ich auf Gott Vater, weil er zum Ausdruck gebracht werden soll. Das ist ja der Duktus dieser schönen Erzählung, dieser jüdischen Erzählung aus dem Munde des Juden Matthäus, Matityahu, dass alle Gott untergeordnet sind und alle Gott dienen. So wie Teufel, Satan, Gott diente, indem er diese Versuchung, Herausforderung Jesus gegenüber lancierte. So kommen auch weitere Engel, wie bei Hiob, viele andere Bedienstete. Das Wort Malach, Mem, Lamed, Alef, Kaf, Sofit, wissen ja Hebräer unter Ihnen. Mem, Lamed, Alef, Kaf, oder die Malachim, Mem, Lamed, Alef, Kaf, Yud, Schluss, Mem, sind Diener Gottes. Malach heißt im Hebräischen nichts weiter als Diener. Bube übersetzt den Engel immer mit Bote, schlage ich Ihnen auch vor als kleine Korrektur für heute, das Wort Engel nicht so stehen zu lassen, weil Engel so eine oft verkitschte Assoziation im Christentum auslöst. Denken Sie an die vielen Putten in den deutschen Klöstern und deutschen Königshöfen. Das ist so eine entsetzlich verkitschte Darstellung. Buber, dessen Übersetzung ich ja immer benutze und viele Christen immer mehr mögen, insbesondere meine Studenten, spricht immer von Buten, weil das das Originalwort ist, weil das das Originaldenken ist. Ein Malach ist nicht einfach so eine Kitschgestalt, so eine schöne, süße Putte in einem deutschen Schloss in Hamburg, sondern es ist ein Bote Gottes, wie Angelos im Lateinischen natürlich auch stinkt, einfach ein Bote ist, der eine Botschaft bekommt, um sie den anzusprechenden Menschen, den zu bebotenen Menschen zuzutragen. Darum präferiere ich auch statt Engel, Boten traten hinzu und dienten ihm Gott, weil Gott die größte Ehre gebührt. Das ist meine besondere Korrektur heute im letzten Vers. Gott gebührt die größte Ehre. Das ist auch das Lebensmotto des Juden Jesus. Er will nicht bedient werden. Jesus sagt, wer der Größte unter euch ist, der dient anderen. Der Größte unter euch in dem sogenannten Rangstreit der Jünger ist derjenige, der andere bedient, nicht sich bedienen lässt. Es passt überhaupt nicht in das Denken des Matthäus und das Denken des Jesus schon gar nicht, sich bedienen zu lassen. Und in die Tradition dieser Geschichte passt es hervorragend, wenn es ein Finale findet, finalisiert mit einem großen Gottesdienst, in dem alle, auch der Teufel, der wahrscheinlich sehr beschämt davongeht, zu Gott zurückkehrt und sagt, Vater, ich komme zu dir zurück, ich habe deine Mission erfüllt, indem ich diesen Juden Jesus aufs Blut reize, aber doch merke, dass du in ihm größer bist und dass Gott über allem steht.